Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Wie Luca gerade schon gesagt hat, ist jetzt die vorletzte Predigt im Rahmen des Bibelprojektes. Wir sind so am Ende, kommen so gegen das Ende des zweiten Korintherbriefes und auch von mir nochmal herzliche Einladung, nächste Woche in die Gemeinde auf dem Weg zu kommen. Für andere wird der Weg dadurch ja kürzer, für wieder andere dadurch wesentlich länger, aber herzliche Einladung, das ist wirklich ein ganz großes Vorrecht, mit 15 anderen Gemeinden eben wirklich Gottesdienst zu feiern, Gott zu loben, das ist richtig cool, von daher herzliche Einladung, seid dabei. Das Schöne ist, wenn man so durch so nach und nach durch so ein diese Predigtbücher oder Bibelbücher predigt ist, dann werden einen die Predigtthemen so gesetzt. Und wir haben so gemerkt am Korintherbrief, dass eigentlich großartig ist, weil da wirklich so die drei ganz zentralen Themen, die wir als Menschen ja irgendwie unter die Füße kriegen müssen, was nicht so leicht ist, nämlich Macht, Sex und Geld, dass die angesprochen werden. Macht und Sex hatten wir schon und heute ist eben das Geld dran. Normalerweise ist es so, dass wenn Pastoren über Geld reden, dann fällt relativ schnell der Begriff der Zehnte. Und der wird heute nicht fallen, außer jetzt natürlich. Und zwar, weil ich habe darüber, das könnt ihr nachhören, richtig gute Predigt über den Zehnten am 19. November 2023. Und da könnt ihr das nachhören zu diesem Prinzip des Zehnten. Darum wird es heute nicht gehen, weil in 2. Korinther 8 und 9 Paulus eben nicht darüber spricht, zumindest nicht direkt, vielleicht indirekt angedeutet. Und das Schöne aber beim Bibelprojekt ist, dass ich so ein bisschen voraussetzen kann, dass zumindest einige von euch diese Texte, über die ich heute predigen werde, dass ihr die schon gelesen habt. Und tatsächlich werde ich heute nur über, oder fast nur über 2. Korinther 8 und 9 sprechen. Und bis heute solltet ihr sie eigentlich gelesen haben, sage ich nicht, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern nur um zu sagen, ich systematisiere heute eigentlich nur das, was ihr alle schon gelesen habt. Hintergrund dieser Kapitel war ja eine Hungersnot in Jerusalem. Und Jerusalem war die Ortsgemeinde und denen ging es richtig schlecht, eben aufgrund dieser Hungersnot in dieser Gegend. Und Paulus hat sich das so aufs Herz genommen und gesagt, ich will die Geschwister in Jerusalem unterstützen und die Gemeinden, die ich gegründet habe, eher so im europäischen Raum, die möchte ich ermutigen, quasi zu unterstützen, um die Not dort zu lindern. Und das führt dazu, dass wir eben diese beiden wunderbaren Kapitel aus dem 2. Korintherbrief haben und Paulus wie nebenbei so eine Theologie des Gebens entwickelt. Das ist mir so deutlich geworden und darüber möchte ich heute reden. Das Problem ist nur, dass es total schön wäre bei der Hitze, 34 Grad, wenn ich meine klassischen drei Punkte hätte. Ne? Ich habe so unterteilt in Grundlagen, Ziele und Prinzipien, wäre richtig cool bei dem Wetter. Ich hätte ein Ziel, eine Grundlage und ein Prinzip. So. Daran hat sich Paulus leider nicht gehalten, obwohl es da unten bestimmt auch heiß war. Und zwar, ich habe drei Grundlagen des Gebens, drei Ziele des Gebens und richtig cool wären drei Prinzipien, aber leider hat Paulus sieben Prinzipien. Und ich muss euch schon vorwarnen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einer Predigt mal so viele Bibelstellen hatte. Es ist also wirklich eher eine klassische Bibelarbeit über 2. Korinther 8 und 9, eben über dieses Geben. Diese Predigt hat einen Vorteil und einen Nachteil. Fangen wir erstmal an mit dem Nachteil. Ich glaube, es gibt keinen hier, der sich alle 13 Punkte, die ich nennen werde, merken kann. Wenn, dann kann er nach vorne kommen, wäre ich sehr überrascht. Das ist so der Nachteil. Ist jetzt nicht, dass ich denke, ich habe jetzt alles verstanden, kann mir alles merken, darum geht's auch nicht. Der Vorteil ist, dass ich aber 13 relativ kleine Punkte habe. Das heißt, wenn ihr wegen der Hitze mal kurz einnickt, ist es nicht weiter schlimm, weil ihr verpasst keinen großen Batzen, sondern ihr könnt gleich wieder einsteigen beim nächsten Punkt. Und und von daher hoffe ich und bete ich sowieso, dass der Geist zu euch spricht. Es geht ja nicht nur so um eine systematische Theologie des Gebens, das ist auch was Feines, aber letztlich geht es in der Predigt ja auch darum, dass der Herr zu dir persönlich spricht. Und kann ja sein, dass ein Punkt von den 14 heute für dich ganz besonders wichtig ist, und den nimm bitte mit nach Hause. Soweit. Fangen wir an. Drei Grundlagen des Gebens nennt uns Paulus hier. Und zwar Gnade, das Evangelium hängt natürlich zusammen, und der Charakter Gottes. Dieser Abschnitt fängt er eben an in Vers 1 folgendermaßen. 2. Korinther 8, Vers 1. Wir wollen euch nun berichten, Geschwister, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Und ich finde das so schön, weil Paulus von Anfang an klar macht, der richtige Umgang mit Finanz und der richtige Umgang im Sinne Gottes mit unserem materiellen Besitz ist letztlich ein Werk der Gnade Gottes, der unverdienten Liebe und Gunst Gottes uns gegenüber. Das heißt, wenn du jetzt an Geld denkst, an Spenden, an materiellen Besitz denkst, dann geht es nicht hauptsächlich darum, um gute Vorsätze oder dass du gute Werte hast im Leben oder dass du dich anständig verhältst. Ich weiß ja, als guter Christ sollte ich das oder das machen. Für Paulus geht es um was anderes. Er sagt, beim Geben, wie auch bei allen anderen Dingen übrigens, aber auch beim Geben geht es um Gnade in Aktion. Das ist das Anliegen von Paulus. Er will die Gnade Gottes in Aktion sehen. Er will, wie die Gnade Gottes Kraft entfaltet. Das ist, was ihm am Herzen liegt. Und ich sage, auch das ist das, was uns als Lukas-Gemeinde am Herzen liegt. Alles andere ist uns letztlich nicht so wichtig. Natürlich geht es in der Auswirkung dann irgendwie auch um Ethik oder um Werte, um gewisse Verhaltensweisen, aber eben nur in der Auswirkung, nie in der Grundlage, nie in der Quelle, worum es geht, nie im Ursprung. Okay? Da fängt Paulus an und auch wir müssen anfangen bei der Gnade Gottes. Ganz eng verbunden mit dieser Gnade Gottes ist die zweite Grundlage, nämlich das Evangelium. Das macht Paulus sehr deutlich im 9. Vers von 2. Korinther 8. Ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde bettelarm für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und auch da wieder, was ist, wenn er übers Geben spricht, was ist so der Ausgangspunkt, was ist die Grundlage, ist das Evangelium. War sehr schön, in unserer Kleingruppe, die sich so gebildet hat, eben fürs Bibelprojekt, ging es ja auch um das Thema Geld. Und da hatte ich so gefragt, wie so familiär geprägt sind oder kulturell bei diesem Thema. Und es ist faszinierend, wie unterschiedlich da die Prägungen waren. Na, für den einen war es viel schwieriger, überhaupt anzunehmen, dass man reich beschenkt ist und dass da was Gutes ist und dass Gott auch möchte, dass wir lernen, das zu genießen, dankbar zu genießen. Für die andere Person war die große Herausforderung eher so, aus diesem Mangel, den man irgendwie so geprägt und erfahren hat, da rauszukommen, vielleicht auch zu geben, freizügig, großzügig zu geben. Wieder jemand anders in der Gruppe hat gesagt, na, bei uns war es tatsächlich so, da ist so Geld und materieller Besitz ist so das Kennzeichen einer Identität. Hast du was, bist du was, hast du nix, bist du nix. Ne? Und das prägt natürlich. Und deswegen ist das Gute, wenn wir anfangen, über dieses Thema zu reden, egal, wie immer deine Prägung da ist, familiär, persönlich, kulturell, egal auch wo bei dem Thema vielleicht deine Herausforderungen liegen, wir alle starten immer nicht mit dem Blick in unsere Prägung, nicht mit unserem Blick, unsere Familie hat auch alles seinen Wert, sondern wir starten mit dem Blick auf Jesus. Paulus startet mit diesem Blick von Jesu Weg, von der Herrlichkeit Gottes über Reich zum Kreuz, bettelarm. Und Armut ist ja nicht nur, dass man kein Geld hat. Armut ist eine viel größere, umfassendere Not. Arm zu sein bedeutet, du hast keinen Zugang zu Ressourcen. Du hast keine Macht, du hast keinen Einfluss. Du hast auch keine Fürsprecher. Du hast keinen, der sich wirklich für dich einsetzt. Du bist verlacht, du bist verhöhnt, du bist beschämt, du wirst ausgegrenzt, du hörst nicht richtig dazu. Und Paulus erinnert uns hier daran, dass genau das hat Jesus alles für uns auf sich genommen. Er wurde am Kreuz, er steht bettelarm. Warum? Warum? Damit wir überreich werden Nicht damit wir ein bisschen haben oder nicht damit wir gerade so durchkommen, damit wir überreich werden. Und das bedeutet im Kontext von diesem Brief, bedeutet es natürlich auch, dass wir materiell versorgt sind. Aber natürlich meint es noch viel mehr. Paulus erinnert uns, bevor wir anfangen über dieses Thema zu reden, erinnere dich daran, du bist Kind, du bist Sohn, du bist Tochter des Allerhöchsten, dessen, der überreich ist. Du bist Erbe der Herrlichkeit. Okay, da kann Elon Musk kann sagen, aber was ist denn seine Milliarden? Das ist nichts, ist überhaupt nichts gegen die Herrlichkeit, die wir alle erben werden, wenn wir zu Jesus gehören. Und damit fangen wir an, weil das verändert unsere Sicht auf uns selbst, auf unsere Umstände, auf unsere Identität. Und Paulus stellt sicher, das ist die Grundlage, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Und die dritte Grundlage ist der Charakter Gottes. Das betont er im 8. Vers des 9. Kapitels. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Bei manchen Versen denkt man ja, der Paulus, der war so in Feierstimmung, ne? Hat ein paar getrunken und jetzt lässt das einfach mal so laufen und achtet nicht so auf die Details. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass der ganz bewusst seine Worte gewählt hat und grammatikalisch sich herauskannte und jetzt greift er eben Superlative heraus. Und da steht nicht umsonst, dass wir überreich sind. Da steht überfließend. Da steht alle Zeit, alle Genüge. Das heißt, Gott nimmt uns mit, Paulus nimmt uns mit in Gottes Welt. Ne? Der Superlative. Und was sagt Paulus hier in diesem Vers? Was will er ausdrücken? Er sagt, bei Gott ist kein Mangel. In Gott ist kein Mangel, bei Gott ist kein Mangel. Und er behandelt uns entsprechend seines Charakters. Und wohl der schönste Ausdruck dieser Wahrheit, die finden wir im Alten Testament, die finden wir im Psalm 23. Den alten Klassiker, der Herr ist dein Hirte. Und ja, da gibt es auch Tales, Todesschatten, gibt es auch Herausforderungen. Aber da steht eben diese Beschreibung des Charakter Gottes und wie er sich uns gegenüber verhält. Psalm 23, Verse 5 bis 6. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Also auch dann, wenn das Leben hart ist. Nicht nur, wenn alles läuft, auch wenn das Leben hart ist. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und du füllst meinen Becher wie bis zum Überfließen. Nicht dreiviertel voll, auch nicht halb leer, auch nicht ganz voll. Sondern wenn Gott einschenkt, dann ist es, weil er selber an seinem Charakter überfließend ist, gibt er auch überfließend. Und das ist so ein schönes Bild. Und dann geht es eben weiter und es wird deutlich, es geht hier mehr als um Geld, um materieller Besitz. Okay, es geht um die Grundlage unseres Lebens. Und da beschreibt David weiter, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Okay, über solche Verse, das lohnt sich zu meditieren, das lohnt sich zu kauen, das lohnt sich damit ins Bett zu gehen, das lohnt sich damit aufzuwachen. Das ist etwas, was wir wie einen Schwamm in unserer Seele aufnehmen müssen und das muss uns sozusagen, alle Poren müssen damit erfüllt sein und es imprägniert uns gegen alles andere, was so sonst auf der Welt auf uns einströmt. Die Grundlage auch des Gebens ist der Charakter Gottes. Das Problem ist nur, dass wir selber in uns immer wieder Mangel kreieren, weil wir eben nicht auf Gott gucken, nicht auf das, wer er ist, nicht auf das, was er getan hat, sondern wir gucken drumherum und sagen, oh, hier, Schwester so und so, Bruder so und so, Freund XY hat ja mehr als ich und der ist anscheinend oder die ist anscheinend mehr gesegnet. Und mit dem Blick allein, mit dem Vergleich hast du Mangel in dir erzeugt. Oder wir lassen uns von der Werbung verführen, dass du es dir anschaust und wirklich denkst, oh, das hätte ich auch gerne. Oder, oh, das brauche ich auch. Ich will dir sagen, in 98% der Welt, das brauchst du nicht. Brauchst du wirklich nicht. Du bist reingelegt worden. Das sind Erwartungen von Familie und Freunden, die dir sagen, na, das, was du hast, das reicht eigentlich nicht. Und du, guck mal an, wo du bist im Leben. Du müsstest eigentlich schon weiter sein. Du müsstest erfolgreicher sein und so. Und denkst, echt? Sag, nein, schau auf Gott. Schau auf das, was du in ihm hast. Und du wirst auch beim Thema denn Geld und Besitz erfahren, ich bin letztlich überreich beschenkt und bei Gott ist kein Mangel. Das sind die Grundlagen des Gebens. Und wenn du sagst, oh, das habe ich heute schon genug gehört, das ist gut, das ist das Allerwichtigste, das nimmst du mit, weil das gilt nicht nur beim Geben, das ist eine gute Grundlage für die Nachfolge insgesamt. Kommen wir zu den drei Zielen, die ich hier rausgearbeitet habe. Schon mal, die habe ich jetzt rausgearbeitet. Ne? Das sind ja auch drei Ziele, sieben Prinzipien. Da denkt, boah, das sind alles so göttliche Zahlen, habt ihr schon mal gehört? Nee, das war jetzt wirklich für mich, hätte auch 2, 4 und 8 sein können. Okay, das war jetzt nicht, weil das diese Zahlen so sind, wird es dadurch nicht heiliger. Das ist so das, was ich so rausgearbeitet habe. Und natürlich kam auch jemand nach dem ersten Gottesdienst zu mir. Und natürlich habe ich jetzt auch nicht alle Ziele des Gebens genannt. Es gibt auch andere Ziele, zum Beispiel das der Freiheit, ne, das Genießen der Freiheit der Kinder Gottes. Wenn wir geben lernen, erleben wir Freiheit. Aber ich habe dennoch drei richtig schöne Ziele, die Paulus hier sagt. Und zwar, was ist das Ziel vom Geben? Es ist Gerechtigkeit fördern. Es ist Gemeinschaft fördern, es ist das Lob Gottes oder der Dank Gottes fördern. Schauen wir uns das mal an. Wir lesen 2. Korinther 9, Verse 11 bis 14. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Denn die Hilfeleistung, die in diesem Götzendienst besteht, hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. Wenn ihr euch in diesem Dienst bewährt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium von Jesus Christus bekannt und ihnen und allen anderen so freigebig geholfen habt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade in so überreichem Maß erwiesen hat. Also das erste Ziel ist, Gerechtigkeit fördern. Paulus schreibt hier, es geht um einen Ausgleich und dieser Ausgleich ist ein Akt der Gerechtigkeit. Lesen wir nochmal Kapitel 8, Vers 14. Jetzt soll euer Überfluss ihren Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel dient. Also auch da merkt er, in diesem Bereich habt ihr mehr zu geben, es kann aber sich die Situation auch ändern und dann habt ihr Mangel und dann freut ihr euch, wenn die geben. Und soll es zum Ausgleich kommen? Steht auch nicht, dass Gerechtigkeit so, dass es dann völlig Ausgleich ist, dass denn die in Jerusalem genauso viel haben wie woanders. Das kriegt man vielleicht gar nicht hin. Es geht aber darum, Mangel zu lindern, Not zu lindern. Paulus schreibt, so steht es auch geschrieben, er hat den Armen reichlich gegeben, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Gottes Gerechtigkeit ist umfassend und ein Aspekt davon ist, dass er den Armen sieht, dass er die Notleidenden sieht, und dass er alles tut, um sie zu versorgen, um Not und Mangel auszugleichen. Und hier beruft er eben diese Christen und sagt, ihr könnt mit mir zusammenarbeiten, um Gerechtigkeit zu fördern. Und das bedeutet, dass ihr euch an dieser Spendenaktion für Jerusalem beteiligt, damit Not gelindert wird. Also das ist das erste Ziel vom Geben, Gerechtigkeit zu fördern. Das zweite hängt eng zusammen, ist, dass wir Gemeinschaft fördern wollen. Paulus schreibt, sie werden für euch beten, Kapitel 9, Vers 14, und wären gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade in so überreichem Maß erwiesen hat. Durch Mangel auf der einen Seite, aber Herz und Leute, die geben, entsteht eine Verbundenheit, da entsteht eine Gemeinschaft, da gehört ein Gefühl, entsteht davon Zugehörigkeit, da entsteht ein Zusammenwachsen und sagen, wir sind hier gemeinsam letztlich mit Jesus unterwegs. Hier steht auch noch, andere beten für dich. Also es ist ein richtig schöner Ausdruck von Gemeinschaft. Wir wären gern mit euch zusammen. Und das ist ja so ein bisschen die, ich sag mal, eine westliche Not, die wir so sehr individualistisch geprägt sind, wo auch viele, zumindest materiell, auch irgendwie klarkommen und wo wir aber auch unseren Mangel, den wir oft haben, entweder materiell oder auch sonst im Leben, dass wir so gelernt haben, das nicht zu zeigen und irgendwie denken, wir müssten alleine klarkommen. Und dann ist das das Problem, dass dadurch eben keine Gemeinschaft gefördert wird. Und Paulus sagt hier, nee, wenn ihr gebt, wie Gott gegeben hat, dann wird Gemeinschaft gefördert. Und ich glaube, das ist für uns gerade im Westen, gerade auch für uns als so bürgerliche Gemeinde, Lukas-Gemeinde, das ist eine echte Herausforderung, diese Art von Gemeinschaft zu leben, die die ersten Christen so ausgezeichnet hat. Und dann das dritte Ziel, das dritte, was gefördert werden soll, ist eben Gottes Lob. Das liegt Paulus ganz besonders am Herzen. Das erwähnt er dreimal in diesen drei Versen zum Schluss. Und er sagt, wenn ihr gebt, dann wird letztlich Gott wird gedankt, Gott wird gelobt. Wir sagen das manchmal, Gott wird verherrlicht. Und das ist wirklich großartig. Ich muss persönlich sagen, das ist für mich der beste Einsatz von Geld. Und ich merke, ich investiere Geld und am Ende kommt Lob Gottes raus. Und ich sage euch, warum das für mich so besonders ist. Ich bin politisch links geprägt worden. Bin ja nicht so christlich groß geworden und war da in Bremen-Nord im kleinen Umfeld, da waren sie alle links. Die Lehrer waren links, SPD war schon so reaktionär. Also es war alles so ziemlich links. Und ich bin aufgewachsen, meine Familie hatte nicht viel Geld, sodass ich auch mich damit, ne, kam so gerade über die Runden, mussten uns nicht groß damit beschäftigen. Und für mich war Geld immer nur so das böse Kapital. Ich bin aufgewachsen mit so einer tiefen Überzeugung, dass absolut unethisch ist, sein Geld zum Beispiel bei der Deutschen Bank anzulegen. Warum? Weil die damit einfach Kriege finanzieren und ganz schreckliche Dinge machen. Wusste genau Bescheid, welche Konzerne Geld gemacht haben mit Ausbeutung weltweit und so weiter. Das war so, wie ich groß geworden bin. Da habe ich jetzt, ich war nicht politisch in dem Sinne aktiv. Das habe ich einfach so aufgeschnappt. Das war so mein Bild von Geld und Kapital. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und dann habe ich gedacht, Mensch, da steht auch was von Spenden und so andere Christen, die spenden auch. Und ich spende ich halt auch mal. Und dann hatte ich angefangen, so ein Patenkind in Paraguay, ich war auch in gar keiner Gemeinde zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, nehme ich mal so ein Patenkind, habe ich glaube ich 40 Mark oder so im Monat gemerkt. Und dann, als ich den Brief zurückgekriegt hat und die Dankbarkeit des auch Gott gegenüber ausgelöst hat, war das wie so ein Aha-Erlebnis für mich und habe gesagt, das ist ja krass. Das, was ich als richtig schlimm ansehe, das Geld, was für mich so, Geld stand für mich für Missbrauch, für Machtmissbrauch, für Ausbeutung, das war richtig schmutzig für mich. Und wie ich so sehe, dass wenn ich Geld habe und das Gott anvertraue und unter seine Herrschaft gebe, dass der damit was Gutes machen kann, das war für mich wie so ein Wunder, war wie so eine Offenbarung. Und ich dachte, großartig, wenn das möglich ist, da möchte ich Gott mein Leben geben und da gehört eben mein Geld auch dazu. Weil ich habe schon glücklicherweise früh verstanden, es geht letztlich nicht ums Geld. Geht auch nicht darum, dass ich eine gewisse Summe oder den Zehnten spenden muss, sonst kriege ich ein Problem mit Gott. Sondern es ist die Einladung, Teil zu werden an der Heilsgeschichte Gottes. Eine Einladung, dass ich Teil sein kann von dem Segenstrom Gottes, von dem, was Gott gut in dieser Welt tut, dass ich sogar auch mit meinem Geld, sogar auch mit meinem materiellen Besitz segensreich wirken kann. Und das ist die dritte Grundlage. Ne? Geld richtig eingesetzt kann dazu führen, dass Gott verherrlicht und gelobt wird. Gut, das sind so die drei Ziele und es macht ja auch Sinn, wenn man mal guckt, wo gebe ich, sind diese Ziele, werden die dadurch gefördert oder eigentlich nicht, kann ja auch eine gute Richtlinie des Gebens sein. So, und jetzt kommen sieben Prinzipien. Also ich habe gesagt, was ist die Grundlage des Gebens, warum geben wir, was sind die Ziele des Lebens, was wollen wir des Gebens, was wollen wir damit erreichen, wozu geben wir. Und jetzt sieben Prinzipien, die Paulus nennt, es gibt wahrscheinlich mehr in der Schrift, aber Paulus aus meiner Sicht nennt hier sieben Prinzipien. Also wie sollen wir geben, mit welcher Haltung, wie gehen wir daran beim Geben und so. Und zwei Ergänzungen auch noch aus dem ersten Gottesdienst. Da war ein schönes Zeugnis von, man kann Dinge auch lernen. Also ich möchte, es sind jetzt sieben Prinzipien, aber ich lade euch ein, so ein bisschen selektiv zu hören. Und es ist unwahrscheinlich, dass alle sieben Prinzipien jetzt für euch ganz wichtig sind. Und es kann sein, dass ein Prinzip für heute euch wichtig ist und das nehmt mit. Und dann auch zu wissen, diese Ermutigung, selbst wenn, oh, das kann ich nicht, oder das ist noch nicht, oder das ist nicht meine Prägung, egal. wenn du die Grundlagen vor Augen hast, wenn du die Ziele vor Augen hast, dann kann sich dieses Prinzip tatsächlich in deinem Leben entwickeln. Das kann wachsen und es kann sich fest etablieren. Soweit die 7 Prinzipien des Gebens. Das erste ist freiwillig. Freiwillig. Paulus schreibt, ich bezeuge, sie gaben so viel sie konnten und aus eigenem Antrieb noch darüber hinaus. Da steckt natürlich auch Großzügigkeit drin, aber erstmal ist, die haben von sich aus reagiert. Die haben das Evangelium erfahren, die haben diese Grundlage, die Ziele verinnerlicht und es war nicht so, dass Paulus erst, oh, ihr müsst, sondern nee, freiwillig haben die gegeben. Vers 8 sagt er, ich sage das nicht als Befehl, sondern ich gebe euch Gelegenheit, durch den Eifer der anderen die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Das ist also das Erste. Nicht um hier dazu zu gehören, nicht um dem Pastor zu gefallen oder bei Gott Punkte zu sammeln. Freiwillig als Reaktion auf das, was Gott in deinem Leben getan hat. Das zweite Prinzip habe ich ganzheitlich genannt. Was meine ich damit? Kapitel 8, Vers 5 sagt Paulus Folgendes. Sie haben mehr getan, als wir erhofft hatten, denn sie gaben sich geradezu selbst. Zuerst dem Herrn und dann auch uns, wie es Gottes Willen entspricht. Also ganzheitlich geben, und das wird deutlich, wenn man das so liest, ist, da ist die ganze Person involviert. Also dieser so ein wohlhabender Mensch, der einfach so ein bisschen interessiert, nicht involviert, so sein Portemonnaie öffnet oder heute natürlich irgendwie so eine Banküberweisung tätigt, ohne wirklich involviert zu sein, das ist dem Paulus fremd. Sondern er sagt, dass dieses Geben geht hervor, dass ich mein Leben, mein Herz dem Herrn gebe. Und dann lerne, dass ich mein Leben und Herz eben auch meinen Mitmenschen gebe. Und daraus öffnet sich dann mein Portemonnaie. Hoffentlich. Das dritte Prinzip ist realistisch. Und das, ich sage nicht, beißt sich nicht, aber es muss ergänzt werden durch dieses Prinzip großzügig. Es gibt jetzt 4 Prinzipien, die, wenn man die alle einzeln betrachtet, da hinken die und die gehören ganz eng zusammen. Deswegen müsst ihr das bisschen zusammenhören. Also das erste ist realistisch geben. Was meint Paulus damit? Er sagt in Kapitel 8, Verse 12 bis 13, denn wenn der gute Wille da ist, dann ist er vollkommen mit dem, was einer hat und nicht mit dem, was er nicht hat. Denn es geht nicht darum, dass ihr Mangel leiden sollt, damit andere Erleichterung haben, sondern es geht um einen Ausgleich. Also Paulus spricht hier Christen an, und die haben wir ja auch in unseren Kreisen, die meinen es ganz ernst und die wollen jedes Gebot und das, was sie hören, wollen sie doppelt und dreifach richtig erfüllen, damit sie da so sicher sind. Und die kommen bei diesem Thema sehr schnell unter so einen frommen Leistungsdruck. Und die fangen an, selber Mangel und Not zu leiden, weil sie sagen, lieber ich Mangel und Not als die. Und Paulus sagt, nein, da hat keiner gewonnen, wenn du jetzt Not seidest und die nicht mehr. Es geht nur um Ausgleich, aber es geht nicht darum, dass du dich zum Beispiel total verschuldest. Und dass Christen sich immer wieder verschuldet haben, auch groß verschuldet haben, hängt mit einem anderen Prinzip des Gebens zusammen. Das ist nämlich das Prinzip der Großzügigkeit. Und das beschreibt er in Vers 6, Kapitel 9, und da zitiert er das Alte Testament und er sagt, denkt dran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Also nimmt ihr dieses Prinzip von Saat und Ernte und betont, natürlich will er ermutigen zu Großzügigkeit, ist auch das klar, je mehr Saat du aussäst, desto mehr Frucht wirst du am Ende haben, ist klar. Jetzt ist aber das Problem, dass dieser Vers manchmal manipulativ genutzt wurde, besonders auch von Leuten wie ich, wie Pastoren, ne, die immer irgendein Projekt haben, was irgendwie finanziert werden muss. Und dann haben die richtig Druck gemacht und gesagt, hier, Gott verspricht dir Wohlstand. Wenn du viel säst, dann wirst du auch viel kriegen. Dann sitzen da manche Leute, ich habe aber nicht viel. Ich könnte hier realistischerweise 200 Euro geben oder vielleicht fürs nächste Jahr kann ich vielleicht 50 Euro im Monat, das würde passen. Da würde Paulus sagen, genau so, damit du nicht in Mangel gerät. Aber ja, wenn du viel sähst, dann wirst du auch viel ernten. Na gut, dann verschulde ich mich halt. Dann nehme ich 5.000 Euro Kredit auf, keine Ahnung, wie ich den abzahlen kann, weil das so eine Art göttliches Zinsversprechen hier ist. Ich investiere 5.000 Euro für irgendwas, keine Ahnung, der Herr wird mich eben doppelt und dreifach segnen. Und denkst dann, naja, mit einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr, vielleicht doch schon eher, kommen dann eben 10.000, 15.000, 20.000, irgendwie so. Und ganz oft ist das dann eben nicht geschehen. Bei ein, zwei geschieht das dann immer, die geben dann Zeugnis. Und bei 10 und 50 geschieht das nicht und die sind dann verschuldet. Und da ist aus einem Prinzip der Großzügigkeit und einer offenen Herz, das ist so manipuliert worden, zum Art magischen Denken der Geldvermehrung mit Gott. Und es hat in manchen Kreisen richtig viel Not ausgelöst. Und deswegen sage ich, ich weiß nicht, was für dich dran ist. Wenn für dich realistisch dran ist, dann hörst du jetzt ganz genau zu. Wenn für dich großzügig da ist, hörst du jetzt vielleicht weg irgendwie. Aber die beiden Dinge gehören zusammen. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die mir nie aufgefallen ist, dass ich bin ja so ein Städter und ich habe eigentlich kaum gesät im Leben. Und natürlich denke ich, klar, je mehr Saat, desto mehr Ernte, das leuchtet mir schon ein. Aber natürlich steckt dahinter auch noch was anderes. Um gut ernten zu können, muss man auch was vom Säen verstehen. Du kannst nicht einfach irgendwann im Jahr sozusagen irgendwas auf den Boden werfen und hoffen, dass was kommt. Das heißt, mit diesem Bild ist auch wahrscheinlich gemeint, dass er sagt, man muss sich ein bisschen kümmern. Zu säen ist auch anstrengend. Den Boden vorzubereiten ist auch anstrengend. Man muss sich auch ein bisschen auskennen. Und es kann auch nicht schaden beim Thema Finanzen, wenn man so ein bisschen verstanden hat, wie das eigentlich funktioniert. Und da empfehle ich tatsächlich den Podcast mit Thorsten Reiche, auch im Rahmen des Bibelprojektes, weil Thorsten da eben beschreibt, dass wie man mit Finanzen umgeht, ja, da steckt auch viel Planung dahinter. Und das ist nämlich das nächste Prinzip, was Paulus hier nennt, dass man beim Thema Geben, dass das durchaus was mit Organisation zu tun hat und auch mit einer Regelmäßigkeit. Also wir lesen mal hier Vers 5, nächste Prinzip, regelmäßig. Darum hielt ich es für nötig, schreibt Paulus, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und die angekündigte Segensgabe einsammeln, damit sie dann wirklich bereit liegt und eine echte Gabe des Segens und nicht des Geizes wird. Was mich dabei total fasziniert hat, was ich noch vorher nie gesehen habe, ist, dass Paulus Geiz mit einer gewissen Ungeplantheit und Spontanität verbindet. Ich würde sagen, meiner Prägung ist ja genau umgekehrt. Wenn ich richtig authentisch bin, wenn ich offen bin für das, was der Geist mir sagt, dann kommt doch am Ende mehr bei raus. Und Paulus sagt, wenn ich daran denke und ich komme dann hin und keiner hat was zurückgelegt wöchentlich und ihr denkt, dann öffnet ihr vielleicht das Portemonnaie, aber es wird weniger bei rauskommen, als wenn ihr vorher schon anfängt und wöchentlich immer das zurücklegen könnt, tut, was ihr könnt. Deswegen ein anderes Prinzip ist, auch beim Geben, es schadet nicht, wenn man es lernt, dass es regelmäßig ist, dass man sich gewisserweise organisiert, dass eine gewisse Disziplin dabei ist. Und ich weiß, für manche Kulturen, für manche Persönlichkeiten ist das richtig herausfordernd. Ich finde aber spannend, dass Paulus das hier so schreibt und uns daran erinnert. Und es ist wieder interessant, weil das hängt dann auch wieder mit dem nächsten Prinzip zusammen, dass es nämlich gewissenhaft ablaufen soll, wenn es um Geld geht und um Spenden. Und das war so die Frage, reist Paulus nur alleine und übergibt denn die Spenden? Und Paulus sagt, nee, ich nehme mir Leute mit. Weil die sonst immer denken, ja, der Paulus, klar, der gibt ein bisschen was ab und man weiß ja nicht genau, wir kennen den ja, oder kennen ihn eben nicht so genau. Vielleicht landet da was in seiner Tasche. Und deswegen schreibt er, denn wir wollen vermeiden, dass man uns verdächtigt, wenn wir diese große Spende allein verwalten. Es liegt uns sehr daran, dass alles einwandfrei abläuft, nicht nur vor Gott, sondern eben auch vor Menschen. Das ist ganz interessant. Und wir sind ja auch da unterschiedlich geprägt. Und ihr wisst, dass ich euch immer wieder dran erinnere, oder das versuche ich zumindest, dass Deutschsein oder preußische Tugend und so weiter, dass die nicht unbedingt dem Evangelium entsprechen. Aber hier bei diesen Prinzipien, und die Großzügigkeit ist auch nicht unbedingt deutsch und so, aber diese Prinzipien von regelmäßig, organisiert und Gewissenheit, die Paulus hier nennt, die sind richtig deutsch. Und das fand ich faszinierend, dass da auch mal was Deutsches so im Neuen Testament ist. Und ich sage, ja, da könnt ihr tatsächlich, können wir so ein bisschen unser Deutschsein auch feiern. Weil das Aspekte sind, die beim Geben wichtig sind. Und deswegen herzlichen Dank an dich, Carsten, du machst das seit Jahrzehnten. Und du lebst genau das. Ich weiß, du lebst die Grundlagen, du lebst die Ziele, aber du lebst auch alle Prinzipien und auch die. Total gewissenhaft, organisiert, verantwortungsvoll. Thorsten, du bist da noch mit eingestiegen. Ich weiß, auch dir rede ich aus dem Herzen. Und zu sagen, und das sind Leute, die es hier leben. Und das ist auch ein Grund, weshalb die Lukas-Gemeinde sich über Jahrzehnte und gesund entwickeln kann. Weil an dieser Stelle, genau wie bei Macht, genau wie bei Sex, kann ganz viel schief gehen. Und es ist wichtig, dass du Leute hast, die genau das leben können, was Paulus hier sagt. So, und jetzt das letzte Prinzip, das ist wahrscheinlich das, wenn man ein bisschen länger schon Christ ist, ist wahrscheinlich das, was man am besten kennt und einem vielleicht schlaflose Nächte bereitet. 9 Vers 7, jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Da ist natürlich immer klar, liebt er die anderen nicht. So, das ist damit nicht jetzt gemeint. Aber Gott liebt fröhliche Geber. Das heißt, wie sollen wir geben oder was können wir lernen in der Nachfolge, dass wir fröhlich geben? Fröhlich ist ein bisschen komisches Wort, kann man sagen. Dass wir gerne geben. Dass es etwas ist, was zu unserem Leben wie selbstverständlich gehört und was wir richtig gerne tun. Ich habe leider auch schon viel Murks über diesen Vers gehört und zwar von zwei ganz verschiedenen Gruppen. Von den einen so klassisch materialistische Hedonisten, vielleicht bekehrt oder auch noch nicht, die aber denken, ja, der Herr will mich segnen, der Herr will, dass es mir gut geht und dann klar behalte ich mein Geld für mich selbst. So, ne? Und also fröhlich geben kann ich gar nicht, fällt mir richtig schwer. Und deswegen gebe ich auch nicht, weil er steht, ich kann nicht fröhlich geben. So kann man mit der Bibel auch umgehen. Witzigerweise, es gibt eine zweite Gruppe, die mir begegnet ist und die ist ganz anders geprägt, aber kommt leider zu einem ähnlichen Schluss. Es sind Christen, die in so einer gesetzlichen Gemeinde aufgewachsen ist, wo alles durchgeplant wurde, wo du so nach deinem Verhalten beurteilt wurdest. Ne? Dass eine Predigt nicht anfing mit den Grundlagen und den Zielen, sondern immer, du musst. Und die befreien sich dann irgendwann davon und sagen, ja nee, ich muss nicht, Gott möchte ja, dass ich auch aus freiem Herzen Dinge tue. Und auch in der Gruppe gibt's ziemlich viele, die aufhören zu geben. Weil die sagen, ja, das ist alles gesetzlich und das ist Zwang und das Gebot und das alttestamentlich und sowas will Gott nicht. Gott möchte aus dem fröhlichen Herzen und das Herz ist gerade nicht so fröhlich und deswegen gebe ich eigentlich nicht mehr oder nur ein bisschen oder wie es so gerade passt. Und natürlich auch nicht das, was Paulus damit ausdrücken möchte, sondern so ein bisschen so, wenn du es als was Richtiges erkannt hast, dann machen wir es. Und wenn du aber merkst, oh, die Freude ist nicht so da und ich mache das nicht so mit der Haltung, wie es eigentlich sein wollte. Es ist nicht so, dass man aufhört, das Richtige zu tun, sondern dass man Gott und den Heiligen Geist bittet und dass man sich so lange die Grundlagen wieder anguckt und die Herrlichkeit Jesu und das Kreuz und das auf sich wirken lässt, so dass man das dann, wozu wir berufen sind, dass wir das auch gerne tun. So ein bisschen wie in der Kindererziehung, ne? So eins der häufigen Sätze, die man als Eltern hört, ist, Papa, ich habe keine Lust. Ne? Und es ist keine richtig gute Erziehung, wenn sie sagen, ja nee, dann kannst du es auch nicht machen. Ist ja undenkbar. Das kann ich ja nicht von dir verlangen. Keine Lust, ist ja ganz schlimm. Sondern dass man ganz freundlich und bestimmt sagt, ja, dann machst du halt ohne Lust. Und mach's einfach. Und dann wirst du merken, Appetit kommt beim Essen. Irgendwann wirst du merken, es geht in Fleisch und Blut über und du machst es gerne. So ähnlich ist es mit diesem fröhlichen Geben. Gut, ich komme zum Schluss. Drei Grundlagen des Gebens, drei Ziele des Gebens, 7 Prinzipien. Und dann endet dieser ganze Abschnitt irgendwie so ein bisschen abrupt, so ein bisschen komisch auf den ersten Blick. Paulus schließt mit folgender Aussage. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Gott sei Dank, ist eine andere Übersetzung, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und da fragt man sich jetzt natürlich, wieso schreibt er das so, was meint er denn damit? Aber dann denkt man, es kann gar nicht anders. Natürlich, woran erinnert er uns? Erinnert wieder an den Anfang. Er erinnert uns wieder an die Grundlage. Paulus schließt hier argumentativ den Kreis. Er fängt an mit Gnade, fängt an mit dem Evangelium und natürlich endet er auch so. Jesus ist bei allem Alpha und Omega. Und deswegen schließt er auch wieder und sagt, er lehrt drüber und dann bricht so ein Lobpreis eigentlich aus ihm heraus und sagt, wow, bei all den ganzen Prinzipien und Zielen und so weiter, Paulus wird selber schwindelig. Und dann sagt er, worum es wirklich geht und was das Allerschönste ist und was Alpha und Omega ist, ist Gottes große Gabe in Jesus Christus. Dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat. Dass er bettelarm wurde, damit wir reich würden. Das ist so das, was Paulus begeistert. Das ist das, womit er schließt. Und ist auch das, womit ich schließen möchte. Und damit wollen wir auch in die Anbetungszeit einsteigen. Und bei Paulus ist es immer mal so, dass wenn er so Lehrabschnitte beendet, dass er dann eben in so, dann ist er so begeistert über das, was er wieder, worüber die andere schreibt und worüber die anderen lehrt und ist er so begeistert, dass dann eben dieser Lobpreis aus ihm rausbricht. Und auch hier nehme ich nochmal zwei Verse aus einem anderen Kontext, die aber genau das aufgreift, was Paulus hier schreibt. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. In Römer 8, 31 bis 32 hört sich das folgendermaßen an. Was kann man noch dazu sagen? Der lehrt ganze Zeit richtig viel, richtig komplett, richtig großartig. Und dann sagt er, was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Natürlich. Natürlich, geht gar nicht anders. Und deswegen, ich möchte noch beten, wir haben gleich, ihr könnt schon mal aufstehen, wir haben eine Zeit der Anbetung Gottes. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht hier und auch da ein Segnungsteam, ich habe jetzt keinen angesprochen, ihr wisst, ob ihr segnen könnt, gerade segnen wollt, dann genau, steht da vor dem Schlagzeug und da links von mir vom Taufbecken. Und wenn ihr einen prophetischen Eindruck habt, wo ihr denkt, oh, das ist nicht nur für mich, sondern vielleicht für die ganze Gemeinde, dann kommt zu mir und dann prüfe ich das und schaue, wo der weitergegeben wird. Wir beten. Lieber Herr, wir danken dir. Wir machen uns eins mit Paulus und sagen, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Lieber Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du das Allerkostbarste, was du hast, deinen Sohn, Gott mit dir von Ewigkeit zu Ewigkeit, eine Liebesbeziehung, eine Verbindung, die wir uns gar nicht vorstellen können, und du hast ihn gegeben für uns, damit auch wir Anteil an dieser Herrlichkeit haben können. Und dafür, was sollen wir sagen? Es ist unaussprechlich. Aber wir sind dir so dankbar dafür. Und Herr Jesus, du siehst uns, wie wir so festklammern an unserer Sicherheit, an so Status, was so Geld mit sich bringt. Dass es manchmal uns so schwerfällt, zu teilen, zu geben, fröhlich zu geben, großzügig zu geben. Und Herr Jesus, du hast alles gegeben, du hast die Herrlichkeit verlassen, du bist bettelarm geworden, damit wir reich werden. Und wir danken dir, dass wir nicht nochmal so wie du jetzt, wie Märtyrer sterben, sondern wir danken dir, dass du uns einlädst, Teil von diesem Segenstrom zu sein, zu werden, wie du bist, verwandelt zu werden in dein Bild, nach und nach einen Charakter zu entwickeln, der genauso ist, der fröhlich gibt, der gerne gibt, der keinen Mangel hat, weil er immer wieder erfüllt wird, Wir wollen Menschen, wir wollen Seelen, wir wollen Herzen haben, die überfließen und lernen zu teilen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir in dir überreich beschenkt sind. Amen.